Wort. Vater, wir legen dir diese Zeit jetzt hin, wo wir an dein Wort schauen wollen. Bitten, dass du zu uns sprichst, dass du mir hilfst zu reden und dass du uns hilfst zu hören. Bete um deine Gegenwart, deinen Schutz dafür. Amen. Amen. Der Wolf hat mir ein schwieriges Thema gegeben für euch. Es hört sich erst so leicht an und ihr denkt, wow, das ist doch einfach. Ich sage euch gleich, was es ist, aber vorher möchte ich euch was anderes fragen. Habt ihr früher auch gerne in Schränke geschaut, die ihr nicht kanntet, als ihr klein wart? Also so Narnia-mäßig. Kennt ihr den Film Narnia? Ja? Wo man dann so einen Schrank findet auf dem Boden, weiß nicht, was da drin ist, und dann macht man den auf und und da sind ja dann diese Pelzmäntel, wo die dann da durchgehen und dann in Narnia landen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir auch so einen Schrank auf dem Boden hatten. Es war echt geheimnisvoll, dieser Schrank. Ich wusste gar nicht, was da alles so drin ist. Und man musste dann auf den dunklen Boden und dann war dieser Schrank und er hat mich als Kind total fasziniert. Da roch es auch so ganz speziell. Ja? Und ich wollte da reingucken, wollte da wissen, was da drin ist. Und auch bei meiner Oma, da gab es auch so einen Schrank. Da wollte ich auch wissen, was ist da drin. Und so ein Schrank ist interessant, aber so ein Vorhang zum Beispiel, das ist ähnlich. Ja, wenn man so einen Vorhang irgendwo hat, da will man immer dahinter gucken, was dahinter ist, oder? Geht euch das auch so? Wenn da so ein Vorhang ist vor der Bühne, dann bist du doch echt gespannt. Ja, Mensch, was ist dahinter? Am liebsten würde man schon mal gucken, ein bisschen zur Seite gehen, zur Seite schieben, um zu gucken, was dahinter ist. Warum sage ich das? Stellt euch mal vor, ihr könntet den Vorhang vor Gott ein bisschen wegschieben. Wisst ihr, im Tempel gab es auch so einen Vorhang. Und das war natürlich mega interessant, ein Vorhang vom Allerheiligsten. Ne? Was ist eigentlich dahinter? Ne, die Bibel sagt uns, was dahinter war. Aber das ist ja ein Bild dafür, dass ein Vorhang vor Gottes Gegenwart war. Und die Frage ist, wenn man das an die Seite schiebt, was sieht man dahinter? Was sieht man dahinter? Wenn ihr das könntet, ja, sozusagen, Gott, lass mich doch einmal den Vorhang an die Seite schieben und ich möchte mal so einen Blick tun. Wir reden ja oft davon, wir tun einen Blick in Gottes Gegenwart, alles Mögliche. Ich meine jetzt das Echte. Das Echte. Stellt euch vor, ihr könntet das machen. Und wisst ihr, Mose hat das mal von Gott gebetet. Hat gesagt, Gott, ich möchte einen Blick hinter den Vorhang tun. Mose ist sowieso ein ganz faszinierender Mann. Ja. Klar, wir verbinden ihn immer mit dem Gesetz, aber Mose, wenn man sein Leben studiert, das ist total faszinierend. Weiß nicht, ich glaube, es gab nicht nochmal so einen Mann wie Mose. Und er sagte einmal zu Gott in 2. Mose 33, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. 2. Mose 33, ab Vers 18. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, wäre super, wenn ihr das Kapitel jetzt mal aufschlagt. 2. Mose 33 ist eins meiner Lieblingskapitel überhaupt in der Bibel. Im Alten Testament sowieso, aber auch überhaupt in der Bibel. Also Mose sagt da in Vers 18, Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Was für eine Bitte. Und damit meint er die wirklich echte Herrlichkeit Gottes. Und Gott antwortet zu ihm, ich werde alle meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen, Doppelpunkt. Nämlich, ich werde ausrufen vor dir, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Da sprach Gott weiter, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schutzschützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Und dann werde ich meine Hand wegnehmen. Dann werde ich den Vorhang kurz aufmachen. Augenblick, ja. Und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Jetzt überspringen wir ein paar Verse und gehen in ein Kapitel weiter ab Vers 5. Da passiert das dann tatsächlich. Da stieg der Herr in der Wolke herab und trat dort neben ihn, also neben Mose, und rief den Namen des Herrn aus. Also Gott selbst ruft den Namen des Herrn, seinen eigenen Namen aus. Ja? Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Wahrheit, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld und Vergeben uns Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Da warf sich Mose eilends nieder zur Erde und betete an. Absolut stark, finde ich das, ja, total faszinierend, was da steht. Und das ist mein Thema, ist Gottes Gnade. Das hat mir Wolf als Thema gegeben. Ich soll was zur Gnade Gottes sagen, aber auch mit einem Seitenblick auf das, was heute teilweise unter dem Namen Hypergrace bezeichnet wird. Das erkläre ich dann vielleicht. Manche kennen das Wort, manche kennen es vielleicht nicht. Also da, wo Gnade, die biblische Gnade, über die Ecke gepusht wird und leider dann nicht mehr Gottes Gnade ist. Aber lasst uns mal diese Stelle nochmal genauer angucken. Was passiert da? Der Vorhang wird weggezogen. Was sieht Mose? Er sieht Gnade. Und das ist unglaublich, weil er hat kurz vorher das Gesetz bekommen. Wenn ihr lest, wie das vor sich gegangen ist, Feuer auf dem Berg, ja, also wenn ihr diese ganze Geschichte mal liest, wie Gott sich da offenbart hat dem Volk Israel, wow, da wird es einem echt ganz anders. Der Gott sagt, ihr müsst eine Linie um den Berg ziehen, keiner darf an den Berg dran gehen, selbst wenn Tiere da drauf laufen, die müssen getötet werden, keiner darf da hinkommen. Und dann komme ich auf diesen Berg und dann wird das beschrieben, eine Posaune riesig laut und dann bebt der Berg und dann kommt Feuer und Gottes Gegenwart kommt da und eine dunkle Wolke auf dem Berg und Blitz und Donner und alles Mögliche. Also so richtig Hollywood. Und das Volk steht am Fuß des Berges und alle sagen, wow, wir haben Angst, Mose. Und dann, wisst ihr, was da steht? Und Mose ging mitten in die Wolke hinein. Wow, mutig, oder? Und ich habe gedacht, wow, Mose, das ist ja unglaublich. Warum machst du das? Hast du keine Angst, dass du da umkommst? Alle anderen haben Angst, du hast keine Angst. Man konnte nicht so einfach in Gottes Gegenwart kommen. Ja? Wenn Gott die Erde berührt hat, wow, da gab es ein Erdbeben, alles Mögliche. Mose ist trotzdem in Gottes Gegenwart reingegangen und kam dann und war dann auch lange dort oben. Ihr wisst es, das zweite Mal, er ging immer wieder auf den Berg, immer wieder runter. Das zweite Mal, als er dann hochging, blieb er 40 Tage dort oben, 40 Tage in Gottes Gegenwart. Gott hat auch zu ihm gesagt, komm und bleib hier. Das ist das Interessante, er ist gegangen und geblieben. Er ist nicht nur gekommen und dann wieder weggegangen und ist dort in Gottes Gegenwart geblieben. Und in dem Fall waren es 40 Tage, bis Gott dann wirklich geredet hat, was er reden wollte. Es braucht manchmal ein Bleiben in Gottes Gegenwart. Das ist meine größte Herausforderung, muss ich ehrlich sagen. In Gottes Gegenwart kommen und wieder weggehen, das ist nicht so schwer. So, komm Herr Jesus, sei du unser Gast, segne, was du uns bescheret hast. Jesus, wir bitten dich, Herr Jesus, du geh wieder weg, lass uns in Ruhe. Ja. Komm, segne uns und dann bitte. Jetzt will ich Fernsehen gucken. Ja. Also Mose ist in Gottes Gegenwart geblieben und dann irgendwann fragt er Gott, Gott, ich möchte mehr von dir. Ja. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und ich denke, das war sehr eine mutige Bitte. Ja. Das war nicht so, das hat er sich, glaube ich, sehr gut überlegt, was er da fragt. Und dann gewährt ihm das Gott, wenigstens teilweise. Und Gottes Antwort ist, ich lasse, Mose sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Gottes Antwort ist, ich werde meine Güte an dir vorübergehen lassen. Denke ich, hä, das hat er doch gar nicht gefragt. Aber Gott sagt, ich lasse meine Güte, meine Gnade an dir vorüberziehen und ich rufe meinen Namen vor dir aus. Ihr müsst wissen, im Alten Testament ist ein Name nicht nur einfach eine Bezeichnung. Das ist Programm. Name bedeutet deine Identität. Deshalb war das immer ganz wichtig, im Alten Testament Namen zu geben. Ja? Die Römer, die haben ihre Kinder einfach durchnummeriert. Primus, Secundus, Tertius, Quartus, Quintus und so weiter. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, bei Asterix könnt ihr das sehen, so heißen die dann teilweise die Legionäre so. Ja? Und aber die Hebräer, die Juden, die haben ganz viel Wert drauf gelegt. Ja? Sohn meiner rechten Hand, Sohn des Trostes, Juda, Lobpreis, was weiß ich, ihr kennt die Namen. Ja. Und so heißt Jesus eben auch Jeshua, der Retter. Ja? Oder Emmanuel, Gott mit uns. Und so ruft eben Gott hier seinen eigenen Namen aus. Stellt euch das mal vor. Er sagt, ich rufe meinen Namen, meine Identität gebe ich dir preis. Und er ruft dann auch seinen Namen aus und was sagt er? Jahwe, Jahwe, Gott, gnädig und barmherzig, Moment, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Wahrheit. Ich bin reich an Gnade und Wahrheit. Er sagt, das ist meine Identität. Gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Wahrheit. Vielleicht wird es bei manchen von euch mit Treue übersetzt, das zweite Wort. Im Hebräischen ist das Chesed ve'emet. Chesed ist Gnade, Emet ist ein Wort, das manchmal mit Treue übersetzt wird, bedeutet aber eigentlich mehr Zuverlässigkeit, Wahrhaftigkeit, Wahrheit. Daher kommt auch das Wort Emet, derselbe Stamm, A-M ist Amen, ja? Amen heißt auch, das ist wahr. Und im Johannesevangelium kommt das ein paar Mal, dass Jesus sagt, Amen, Amen, das wird dann mit wahrlich, wahrlich übersetzt. Ja, das ist jetzt echt die Wahrheit. Genau so ist Gott. Er ist gnädig und er ist wahrhaftig, zuverlässig, treu. Man kann absolut auf ihn bauen. Er ändert sich nicht, er ist einfach vertrauenswürdig. Das zeichnet ihn aus und das sagt er über sich selbst hier. Und diese Offenbarung, die dort der Mose kriegt, die zieht sich dann an ein paar Stellen im Alten Testament weiter, vor allen Dingen in dem Psalm, wo das immer wieder mal darauf zurückgeht. Und ich glaube, Mose konnte hier einen Blick direkt in Gottes Herzen tun. Wisst ihr das? Das war im Alten Testament sonst verborgen. Niemand konnte in Gottes Herz gucken. Niemand konnte hinter den Vorhang sehen. Ja? Die Gebote gab es, das Feuer gab es, das Opfer gab es, alles Mögliche gab es. Ja? Aber Mose konnte hier einen Blick in Gottes Herzen tun. Ich glaube, dass David das auch konnte. Er bezieht sich ganz viel auf Gnade und Barmherzigkeit, Gnade und Wahrheit. Und das ist das Erste, was ich hier sagen möchte zu dem Thema. Das möchte ich hier festhalten. Gott ist gnädig. Er ist voller Gnade. Er ist reich an Gnade. Rav heißt reich. Ich bin reich an Gnade und Wahrheit. Und wenn wir einen Blick in Gottes Wesen tun können, sehen wir Gnade. Gnade und Wahrheit. Wenn wir den Vorhang zurückziehen können. Das ist die Offenbarung hier. Unglaublich. Ja? Dann geht es noch weiter. Gott sagt, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Denke ich, aber das hat Mose auch nicht gefragt. Er hat gesagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Er hat gar nicht gesagt, ich will dein Angesicht sehen. Aber Gott sagt, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Das heißt, wenn du meine Herrlichkeit sehen willst, müsste ich dir eigentlich mein Angesicht zeigen. Das kannst du aber nicht sehen. Das kannst du nicht aushalten, Mose. Wenn du das siehst, stirbst du. Wer von euch kennt Indiana Jones? Alter Film. Kennt ihr die Stelle, wo die Bundeslade geöffnet wird und die Nazis die Bundeslade aufmachen und da reingucken und alle mehr oder weniger sich auflösen, und vergehen. Ja? Und die anderen sagen, guck ja nicht dahin, ja, guck ja nicht die Herrlichkeit an. Also so ungefähr. Ja? Wenn ihr es nicht gesehen habt, habt ihr nichts verpasst. Aber Gott sagt hier tatsächlich, wenn du mich sehen würdest, wenn du mein Gesicht sehen würdest, würdest du umkommen. Das kann ich dir nicht zeigen. Wenn du meine Herrlichkeit wirklich sehen würdest, die ist auf meinem Gesicht. Ja, das steht übrigens auch im Psalm 89, Vers 15. Da steht, Gnade und Recht sind deines Thrones Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfesten. Also darauf steht Gottes Thron, unerschütterlich, auf Gerechtigkeit. Gnade und Wahrheit gehen vor meinem Angesicht her, sagt er da. Ja? Also, Gottes Gnade, hängt zusammen mit Gottes Herrlichkeit und seine Herrlichkeit ist auf seinem Gesicht. Können wir Menschen im Moment mit unserem jetzigen Körper, können wir Gottes Gesicht nicht sehen. Wir würden umkommen. Das weiß Gott, ja. Dann sagt Gott aber, jetzt, ich sag dir, wie das Ganze überhaupt möglich ist. Gott macht das Setup für diese Begegnung. Und er sagt, das geht nicht so einfach, Mose, mit dem, was du da willst. Ja? Er sagt, hier bei mir ist ein Felsen. Da werde ich dich hinstellen. Und dann, wenn ich dann komme, dann stelle ich dich in diese Felsenhöhle. Da gibt es eine Höhle in dem Felsen. Das heißt, du wirst ganz umschlossen sein von dem Felsen. Und da halte ich meine Hand auch noch drüber. Dann gehe ich vorbei. Und dann mache ich kurz meine Hand weg. Und dann kannst du hinter mir her schauen. Das ist alles, was möglich ist im Moment. Jetzt frage ich euch, wer ist der Felsen? Woher wisst ihr das? Bitte? Jesus ist der Fels, ja? Warum ist das der Felsen? Warum ist das Jesus? Steht im Neuen Testament. Das sagt uns Paulus. Paulus sagt uns im Korintherbrief, 1. Korinther 10, Vers 4, der Felsen, der mit ihnen folgte, war Jesus. Das ist der Felsen, der geschlagen wurde, der das Wasser gegeben hat und so weiter. Und das ist dieser Felsen hier. Und Mose, das ist eine Prophetie auf Jesus. Mose hat sozusagen in diesem Felsen gestanden, nicht nur auf, sondern dann am Schluss im. Er war komplett umschlossen von diesem Felsen sozusagen. Und so konnte er die Gnade und die Gegenwart Gottes sehen und die Herrlichkeit Gottes. Und das ist das Zweite, was ich sagen will. Das ist eine ganz starke Prophetie auf Jesus. Wir können keinen direkten Zugang haben da. Wir brauchen Jesus. Wir müssen umschlossen sein von Jesus. So haben wir Zugang zu Gottes Herrlichkeit und Gnade. Und das Letzte, das habe ich gerade schon angedeutet, ja, was wir hier sehen ist, Gnade steht hier zusammen mit diesem zweiten Wort. Gott offenbart zwei Dinge über ihn. Er offenbart Gnade und Wahrheit. Und das beides hängt ganz eng zusammen. Ja. Gott sagt, gnädig und barmherzig, reich an Gnade und Wahrheit. Das geht bei Gott Hand in Hand, das ist bei ihm gar kein Widerspruch. Treue, Zuverlässigkeit, Wahrhaftigkeit, Wahrheit und Gnade. Das ist die Offenbarung, das passt bei Gott zusammen, das gehört bei ihm zusammen. Man kann nicht das eine gegen das andere ausspielen. Ja. Man kann nicht die Gnade zugunsten der Wahrheit betonen und auch nicht die Wahrheit zugunsten der Gnade. Das geht nicht, das funktioniert in Gott nicht. Ja. Und so wird dieses Wortpaar auch immer wiederholt. Zum Beispiel Psalm 86, ich mache einfach mal ein paar Schlaglichter, damit ihr mir glaubt. Ja, Psalm 86, 15, da steht, du aber Herr bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Woher weiß der David das? Von dieser Offenbarung hier. Langsam zum Zorn und reich an Gnade und Wahrheit. Er zitiert Gottes eigene Worte. Ja. Psalm 36, Vers 6, Herr, an die Himmel reicht deine Gnade und deine Wahrheit bis zu den Wolken. Psalm 26, 3, einer meiner Lieblingsverse. Denn deine Gnade war mir vor Augen und in deiner Wahrheit wandelte ich. Psalm 117, 2, denn mächtig über uns ist deine Gnade. Die Wahrheit des Herrn währt ewig. Die Emet des Herrn währt ewig. Und so weiter. Viele Stellen. Und im Neuen Testament noch stärker. Wer ist die Wahrheit und das Leben? Jesus. Und was ist Jesus auch? Die offenbarte Gnade Gottes. Jetzt gehen wir zu der zweiten Stelle. Also diese Mose-Stelle, die lohnt sich, da mehr noch drüber nachzudenken und sich mal so richtig reinzuversetzen in das Ganze. Dann gibt es eine zweite starke Offenbarung von Gnade in der Bibel. Ich glaube, nach Mose die zweite starke Offenbarung, die finden wir beschrieben im Johannesevangelium ab Vers, Kapitel 1, ab Vers 14. Wenn ihr jetzt von Mose zu Johannes geht, ein paar hundert Seiten vor, im Johannesevangelium ab Kapitel 1, da steht: Und das Wort wurde Fleisch, die Stelle kennt ihr, ja, und wohnte unter uns. Und wir haben was gesehen? Seine Herrlichkeit. Was für eine Herrlichkeit? Genau, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohns vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieselben Worte, habt ihr das schon mal, ist es dir schon mal aufgefallen? Dieselben Worte werden hier benutzt. Wir sehen seine Herrlichkeit, wir sehen ihm ins Gesicht sozusagen, wir sehen, was sehen wir da? Die Herrlichkeit des Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Ja, es ist unglaublich, was die Bibel da macht hier an. Also wenn man ein bisschen so sensibel dafür ist, welche Worte Gott gebraucht, dann kommen die hier alle wieder vor. Ja? Und dann geht es weiter, Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Mose hat es schon gesehen, gekommen ist es durch Jesus. Niemand hat Gott jemals gesehen. Das kommt auch wieder diese Stelle, die bei Mose war. Niemand kann Gott sehen. Jemand hat ihn jemals gesehen. Aber wie haben wir ihn gesehen? Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß war, der hat ihn uns kundgemacht oder der hat ihn uns gezeigt. In Jesus haben wir ihn gesehen. Und was haben wir da gesehen? Gottes Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Das Fleisch der Herrlichkeit Gottes, er wurde Fleisch zum Anfassen und hat nicht, und wir haben ihn ins Gesicht gesehen, ja, im Kolosserbrief steht, dass es das Abbild Gottes ist, aber das, was Mose nicht konnte, das konnten wir ein Stück weit in Jesus oder können wir in Jesus. Wir sehen ein Stück von seinem Gesicht, Mensch geworden, nicht wir direkt ihn, sonst würden wir kaputt gehen, sondern er kommt zu uns und zeigt uns Gottes Gesicht. Ja, was hätte Mose drum gegeben, das zu sehen? Ja? Und wir sehen auf dem Gesicht Gnade, die Gnade Gottes und die Wahrheit Gottes. Und aus seiner Fülle empfangen wir dann auch noch Gnade um Gnade. Das sagt Johannes, wir haben nur Gnade gekriegt von ihm die ganze Zeit. Unglaublich. Aber es ist auch wieder nicht unmittelbar, sondern durch Jesus. Ja, nicht, Gott geht nicht gnädig umher und umarmt jeden. So haben wir manchmal die Vorstellung, ja. Oh. Das, so funktioniert es nicht. Ich glaube, das kann sich auch keiner im Moment mit dem Körper hier wünschen. Ja. Wir brauchen einen verwandelten Körper, damit wir Gottes Gegenwart wirklich aushalten können. Wenn ihr seht das, wenn Menschen wirklich Gottes Gegenwart in einem starken Maße gesehen haben, dann haben sie manchmal, also Daniel hat 7 Tage gebraucht, sich davon zu erholen. Und in der Offenbarung auch. Also als Johannes Jesus sieht, er, oder Hesekiel beschreibt es auch, er war mehrere Tage wie tot, ja, wie krank, er hat es kaum ausgehalten. Und ich kenne auch Berichte aus der Kirchengeschichte, Erweckungsprediger zum Beispiel Finney oder solche Leute, ja, die gesagt haben, Gott, du musst aufhören, mit deiner Herrlichkeit zu zeigen, ich halte es nicht mehr aus. Ja, real, oder ich habe es jetzt auch von Paul Washer gehört, ich weiß nicht, wie ihr den mögt oder nicht, aber er beschreibt, das war so schlimm, also es war so, als Gottes Gnade, Herrlichkeit auf ihn kam, sagte er, ich habe gedacht, Gott bringt mich jetzt um. Also, von daher, das ist keine, also, wir kriegen es durch Jesus, Halleluja. Ja, und das ist auch der einzige Weg. Und deshalb müssen wir auch so über Gottes Gnade reden. Das ist ganz wichtig. Durch Jesus kommt Gottes Gnade. Durch Jesus kommt Gottes Wahrheit zu uns. Und so können wir es verstehen und sehen. Und was passiert durch diese Gnade? Noch einen Schritt weiter. Durch die Bibel durch, in den Epheserbrief. Da wird uns das noch genauer erklärt. Epheserbrief Kapitel 2, Abvers 4. Wenn ihr jetzt schon sensibel seid, hört ihr wieder dieselben Worte. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Auch Paulus geht zurück auf diese Mose-Offenbarung und auf Jesus. Er sagt, reich an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern, also das, was noch kommt, dann will Gott was tun. Wisst ihr, was er dann tun will? Dann will er den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Mit dem neuen Körper können wir das dann vertragen, ja? Den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Also ich frage euch, was ist reich? Ist jemand von euch reich? Darf ich mal die Hände sehen? Ja, Halleluja. Noch jemand? Also ich meine jetzt auch materiell reich. Wer ist von euch reich? Was ist die Definition von reich? Ich weiß auch nicht. Barbara Streisand hat gesagt, reich bedeutet für mich, ich habe 2 Melonen und esse von jeder nur die Hälfte. Pervers, oder? Ich habe 2 Autos und brauche beide nicht, ja, sozusagen. Das ist Reichtum. Oder ich habe 2 iPhones. 1 für morgens, 1 für abends. Reich. Aber jetzt stellt euch mal vor, Gott ist reich. Was das bedeutet, dass Gott reich ist. Und dann steht ja, dass Gott überschwänglich reich ist. Überschwänglich reich an Gnade. Und das will er uns zeigen in Ewigkeit. Da erwartet uns was, das wird toll, oder? Das will er uns zeigen. Also, Gott hat das. Und wir sind gerettet aus dieser Gnade. Er hat uns vergeben, er hat uns erlöst, er hat uns angenommen. Gott ist überschwänglich reich an Gnade und sie kommt zu uns durch Jesus. Und zwar in Ewigkeit. Ganz wichtig, das steht hier. Er erweist uns seine Gnade in Jesus. Auch in den zukünftigen Zeitaltern. Durch Jesus sind wir gerettet, durch Jesus sind wir angenommen, durch Jesus sind wir in Ewigkeit im Himmel. Und Jesus ist übrigens das Lamm Gottes auf dem Thron in Ewigkeit. Wenn wir auf den Thron schauen, sehen wir das Lamm dort sitzen, übertragen, und wir wissen immer, warum wir dort sind. Wegen dem Lamm. Diese Gnade wird uns offenbart werden in Ewigkeit. Und wir können das auch nicht anders verstehen. Paulus fasst es nochmal so zusammen, ich sage das nochmal, Epheser 1, da sagt er das schon, und er hat uns vorherbestimmt zur Kindschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das bedeutet, so hat es ihm gefallen, er wollte Kinder durch Jesus, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten, also in Jesus, in ihm haben wir die Erlösung, durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Also immer wieder kommt es mit der Gnade und immer wieder dieses in Jesus haben wir das. Und die Gnade kann auch noch viel mehr. Also falls ihr das überhaupt noch aufnehmen könnt, sage ich euch noch ein paar Sachen, was die Gnade kann. Das mache ich jetzt kurz, ja. Psalm 5, Vers 8. Ich aber darf durch die Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus. Dadurch können wir in Gottes Gegenwart. Die Gnade hilft uns, in der Wahrheit zu leben, denn deine Gnade war mir vor Augen und in deiner Wahrheit wandelte ich. Wenn wir auf Gottes Gnade vertrauen, dann garantiert uns das Gottes Aufmerksamkeit. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade warten. Gnade beschützt uns auch. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott, und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Du, Herr, wirst dein Erbarmen nicht von mir zurückziehen. Deine Gnade und deine Wahrheit werden beständig mich schützen. Psalm 40, Vers 12. Psalm 94, Vers 18. Wenn ich sagte, mein Fuß wankt, dann unterstützte mich deine Gnade, Herr. Und so weiter. Gnade macht uns fruchtbar im Haus Gottes. Psalm 52, 10. Ich bin wie ein grüner Olivenbaum im Hause Gottes. Ich vertraue auf die Gnade Gottes immer und ewig. Wolf, das ist so, was dich beschreibt. Gnade macht uns satt. Psalm 90, Vers 14. Sättige mich am Morgen mit deiner Gnade, dann werde ich jubeln und mich freuen in allen meinen Tagen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück in das Haus des Herrn immer da. Und so weiter. Ihr kennt diese Stellen wahrscheinlich. Also ich habe noch ganz viele, das muss ich jetzt leider weglassen. Ne? Ich frage mich, kann man überhaupt die Gnade überbetonen? Angesichts dieser vielen Stellen und angesichts dessen, dass es Gottes Wesen ist. Und ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Man kann Gottes Gnade überhaupt nicht überbetonen. Ja. Man kann, aber was man machen kann, ist, man kann andere Dinge im Namen der Gnade vernachlässigen. Das ist das Problem. Und wisst ihr, ich habe eine Leidenschaft für Gottes Gnade. Ich weiß, dass das mein Leben verändert und mein Leben geändert hat. Und meine Frau kann euch sofort sagen, wenn sie mich anschaut, hat er Gnade oder hat er keine Gnade. Ja, wirklich. Sie sagt, es ist furchtbar, wenn du deine stille Zeit nicht machst. Bitte mach deine stille Zeit, ja, und tanke Gnade. Es tut uns allen gut und dir auch. Also sie ist da völlig eigennützig, ja. Gnade ist, das will ich verteidigen und schützen. Das ist das, was uns gerettet hat. Das ist das Wichtigste überhaupt, ja. Und was ich sehe, was teilweise passiert heutzutage, ist aber auch keine neue Geschichte, es ist eine uralte Geschichte, ist, dass man im Namen der Gnade andere Wahrheiten, die Gottes Wort uns zeigt, nämlich Wahrheit, vom Tisch stößt. Damit erweist man der Gnade keinen Dienst. Das ist das Problem. Und das ist das, was mich so bewegt innerlich, dass ich denke, Herr, meine Gnade wird beschmutzt. Das nervt mich. Und es gibt Lehren, und ich möchte einfach ein paar davon benutzen, und die werden jetzt heutzutage angegriffen unter dem Wort Hypergrace, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Hyper in dem Sinn von übertrieben oder aufgeboostet, ja, und eigentlich will man damit was beschreiben, wo man sagt, ja, es ist schon Gnade, aber es kommen Sachen rein, die nicht mehr mit der Wahrheit des Wortes Gottes übereinstimmen. Und da gibt es verschiedene Lehrer, die ziemlich populär sind. Ich möchte eigentlich keinen Namen nennen, darum geht es mir nicht. Ich gebe euch ein paar Sachen an die Hand, dann könnt ihr selber beurteilen. Das ist mir viel wichtiger. Aber ein so ein Gedanke ist, von diesen Hypergracern, sage ich mal, wo ich sagen muss, die sagen, nicht alles, was die sagen, ist falsch. Ja? Die sagen manche Sachen richtig. Das ist nicht der Punkt. Ja? Der Punkt ist, dass manches weggelassen wird, was auch in Gottes Wort steht. Oder im Namen der Gnade Dinge behauptet werden, die ganz klar im Wort Gottes anders stehen. Das ist das Problem. Und da gibt es zum Beispiel eine These, ist ganz bekannt, ganz beliebt. Also, sage ich mal, Gnade. Ich hoffe, ihr könnt meine Schrift lesen, das heißt Gnade. Plus nichts ist alles. Ja, Gnade plus gar nichts ist alles. Und dann behaupten diese Hypergracer, wir sagen, oder falsche, oder die Leute, die die Gnade falsch predigen, die sagen immer, Gnade mit plus irgendwas, plus x, erst das ist alles. Also X könnte dann sein, plus stille Zeit, plus du strengst dich an, plus du tust gute Werke, plus du gehst in den Gottesdienst, plus du machst Lobpreis. Erst dann hast du alles. Also die Gnade erfordert, du musst aber noch ein bisschen was tun und dann hast du erst alles. Aber die Wahrheit ist, Gnade plus nichts ist schon alles. Wisst ihr, was ich dazu sage? Das stimmt. Gnade plus nichts ist alles. Die Frage ist, was ist alles? Was ist alles? Alles, was Gott geben kann? Alles, um gerettet zu werden? Was ist alles? Das wird halt nicht genauer definiert und deswegen ist es ein schönes Schlagwort. Wenn alles heißt, meine Errettung in Ewigkeit, dann ist das die Wahrheit. Gnade plus nichts ist alles, sagt Paulus. Ihr seid gerettet durch Gnade. Aus Gnade, durch den Glauben. Und dann nimmt er uns sogar noch den Glauben aus der Hand. Er sagt, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, damit niemand sich rühme. Halleluja. Wir sind gerettet durch Gnade in Ewigkeit. Selbst euer Glauben, auf den könnt ihr euch nichts einbilden. Das ist ein Geschenk Gottes. Ja? Also Gnade plus nichts ist unsere Rettung in Ewigkeit. Aber wenn jetzt alles bedeutet, Gnade plus eine erfolgreiche Ehe, plus ich habe heute Morgen was zu essen, plus ich mache in meinem Glauben Fortschritte, plus ich habe ein fruchtbares Leben, dann würde ich sagen, es stimmt nicht. So spricht Gottes Wort einfach nicht. Ja? Es hat überhaupt diese Kategorie nicht, die führt man ein, ja, die trägt man ein, so redet Gottes Wort nicht. Ich frage dich, wer hat dich heute Morgen angezogen? Hast du selber gemacht? Da hast du ja doch Werke gemacht, oder? Heute Morgen. Oder bist du aus Gnade angezogen worden? Auch. Genau. Genauso ist, das Leben ist einfach anders und so redet Gottes Wort auch. Ja, wie kriege ich was zu essen? Was sagt Gottes Wort, dass der normale Weg ist? Was ist der normale Weg übrigens in Gottes Wort, um zu Geld zu kommen? Wisst ihr das? Bitte? Oh, Halleluja. Ich habe schon ganz andere Antworten gehört. Geben, gib ihm vor allen Dingen, gib ihm meinen Dienst, dann wirst du reich, ja. Aber das Normale, um Geld zu kriegen, Gottes Wort ist tatsächlich, dass wir arbeiten. Und arbeiten ist Freiheit im Neuen Testament, nicht eine Qual. Und aber dann heißt ja, Gnade plus Arbeit ist Essen, oder? Heißt das, dass ich gute Werke tue? Ach nein, Unsinn. Gnade plus nichts ist meine Rettung. Es ist immer die Frage, was ich hier hinten haben will. Aber ich weiß, wenn meine Ehe gut sein soll, dann muss ich Zeit mit meiner Frau verbringen, dann muss ich ab und zu mal ein Geschenk machen, dann muss ich gute Werke tun. Einige gute Werke. Und ich liebe sie aus Gnade und sie mich auch, aber so gute Werke helfen doch, ja. Oder ein gutes Essen hilft dann andersrum, ja. Da gibt es verschiedene gute Werke, die meine Frau tun kann, die mich sehr, sehr gnädig stimmen. Versteht ihr, das Leben funktioniert so nicht. Und an diesen Stellen redet auch Gottes Wort anders. Ja? Wie gefallen wir dem Herrn? Wie leben wir ein Leben, wo er sagt, super? Da sagt er, wenn wir in seinem Wort bleiben. Ich liebe meine Kinder sehr, sehr. Und meine Kinder können zu meiner Liebe nichts dazu tun oder davon wegnehmen. Ich liebe sie einfach aus Gnade, weil sie meine Kinder sind. Ich liebe sie und so liebt Gott uns. Aber wisst ihr, was meine Kinder können? Sie können mir Freude bereiten oder Schmerzen bereiten. Das können sie. Kennt ihr Eltern das? Wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr das. Und wenn ihr Eltern habt, wisst ihr das auch. Ja? Ihr könnt euren Kindern oder euren Eltern Freude bereiten oder Schmerzen bereiten. Und das hat nichts mit ihrer Liebe in erster Linie zu tun. Ja? Es hat was damit zu tun, wie wir leben. Und so ist es bei Gott auch. Wir können Gott tatsächlich Freude machen oder wir können machen, dass er sagt, oh Mann, das freut mich überhaupt nicht. Und so redet auch Gottes Wort darüber, dass unsere Werke vor ihm zählen, nicht zu unserer Rettung. Aber Er wird unser Leben beurteilen und gucken, ist das alles nur Heu und Stroh, was verbrennt vor seinem Angesicht? Oder ist es Gold? Ist es Silber? Ist es kostbare Werke, kostbare Steine? Und das sagt er nicht deswegen, damit hintenrum wieder Werkgerechtigkeit reinkommt. Nee, das sagt Paulus ganz klar in 1. Korinther 3. Das ist eine hammerharte Stelle, wenn wir die lesen über das Gericht Gottes, was die Gläubigen trifft. Das ist nicht ein Gericht, was über Himmel und Hölle entscheidet. Da sagt Jesus, nein, wir sind schon raus aus dem Gericht durch den Glauben. Ja? Aber Paulus spricht trotzdem, Gottes Wort spricht trotzdem darum, dass Gott unser Leben beurteilt und guckt, was haben wir gemacht mit unserem Leben. Ja? Und wo ist das jetzt? 3, Vers 12, 1. Korinther 3, Vers 12. Und da steht, wenn jemand aber, einen anderen Grund kann niemand legen, ist Jesus, ja, wenn jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine oder Holz, Heu und Stroh baut, so wird eines jeden Werks an jenem Tag offenbar werden. Der Tag Gottes, also das ist der Tag des Gerichts, wird es klar machen, weil er im Feuer offenbart wird. Und wie eines jeden Werk beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, dass er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Nicht Rettung, ja, Lohn. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, also wenn du nur den ganzen Tag gezockt hast und Cola getrunken hast, wenn das alles ist, was die Gnade in deinem Leben hervorgebracht hat, was passiert dann? Dann wirst du Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Steht da. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Warum wirst du gerettet? Durch Jesus. Gnade plus nichts ist alles. Ja? Aber dein Leben ist unter Umständen nicht besonders toll gewesen. Und da geht es nicht darum, dass du einen tollen, großen Dienst machst. Das bedeutet, dass du sagst, Jesus, ich will dich lieben. Ich glaube, dass Gold, Silber und kostbare Steine vor allen Dingen Liebe zu Jesus ist, in seinem Wort sein, in seiner Gegenwart sein, versöhnt leben mit seiner Umgebung und ihm dann dienen mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Und da werden manche Leute ganz oben stehen, wo wir denken, hä, wo waren die eigentlich? Ganz im Ernst. Ganz unsichtbar manchmal, was Gott sagt, Mann, das ist so wertvoll für mich. Ja. Die Witwe, die zwei Dinger da reingeschmissen hat, sagt Jesus, oh, wisst ihr, das war ein kostbares Werk. Nur ich will ganz klar machen, unser Leben wird abhängen von dem, wie wir leben, also wie Gott es am Schluss beurteilt. Und an der Stelle ist es einfach nicht richtig, wenn wir sagen, ja, ist alles egal, wie du lebst. Hauptsache Gnade. Gott, so redet Gottes Wort an dieser Stelle nicht. Wir fügen unserer Rettung nichts hinzu, aber wir können unserem Vater Freude machen, durch das, wie wir leben. Oder wir können ihn betrüben. Eine zweite These, die Hypergracer bringen, ist, du brauchst keine Buße mehr. Gott hat alle Sünden vergeben. In der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, deshalb brauchen wir keine Buße mehr zu tun. Ich glaube, dass Gott alle Sünden vergeben hat. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Als Jesus gestorben ist für mich, waren sowieso alle meine Sünden zukünftig. Wisst ihr das? Ja, oder? Ich bin ja jetzt erst geboren. Ist schon eine Weile her, aber keine 2000 Jahre, ja. Alles meine Sünden waren zukünftig. Jesu Tod hat gereicht für alle zukünftigen Sünden. Auch für meine ganzen zukünftigen Sünden reicht das. Ja? Aber heißt, sagt Gottes Wort, wir brauchen keine Buße mehr tun. Jesus selbst lehrt uns im Vater unser zu beten ums Essen. Und er sagt, wir beten, Vater, vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also das bleibt immer in unserem Leben, dass wir schuldig werden an Menschen, an Gott, um Vergebung bitten und anderen vergeben müssen. Also ich kann euch jetzt in meinem Leben sagen, wie oft sind Menschen an mir schuldig geworden, ich musste ihnen vergeben. Wie oft habe ich Gott um Vergebung gebeten, meine Frau um Vergebung gebeten. Das ist das Leben. Da wird behauptet, das gilt uns nicht, diese Stelle, und so weiter. Aber man muss vieles verdrehen, um das aufrechtzuerhalten. Auch 1. Johannes wird geleugnet, dass das an Christen geschrieben sei. ich will da gar nicht im Detail drauf eingehen. Gottes Wort redet ganz klar darüber. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Es ist eine gute Nachricht, dass wir um Vergebung bitten können. Nicht nur einmal, sondern 7x70 Mal am Tag. Jedes Mal wieder anfangen können. Deswegen sind wir nicht jedes Mal neu, müssen wir jedes Mal neu gerettet werden. Nein, das nicht. Aber Jesus ist da ganz realistisch. So wie wir jeden Tag essen müssen, ja, brauchen wir jeden Tag Vergebung. Und das ist was Gutes. Das ist keine, da müssen wir nicht immer einen riesen Aufheben drum machen. Wir können einfach sagen, Jesus, vergib mir, und dann gehe ich weiter mit dir. Der Gerechte, der fällt 7-mal und steht immer wieder auf. Und Johannes sagt dann weiter im Johannesbrief, meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn jemand sündigt, wir haben einen Fürsprecher, der uns vergibt. Deswegen Buße und Umkehr, Sinnesänderung, es gehört zu den Grundlagen des Glaubens und das ist, gehört Teil des Evangeliums. Wisst ihr? Wenn ich jemandem sagen kann, echt, du hast Scheiß gebaut, Jesus vergibt dir wieder. Bitte ihn um Vergebung, er vergibt dir. Und dann zu sagen, nö, Gnade hat schon alles bezahlt, du brauchst gar nicht und du brauchst jetzt nur noch glauben, das ist nicht das, wie Gottes Wort redet. Im Gegenteil, es gibt sogar Stellen in Gottes Wort, die sehr, sehr scharf sind, zum Beispiel in der Offenbarung, wo Jesus in den Sendschreiben zu den Gemeinden redet und sie zur Buße auffordert. Und die sind sehr hart, die Worte teilweise. Bis dahin, was du gerade erwähnt hast, kehr zurück zur ersten Liebe. Sonst hat es Konsequenzen. Nicht, dass ich euch, dass ihr nicht gerettet seid, aber Jesus sagt, es gefällt mir überhaupt nicht, was ihr da teilweise macht. Bitte tut Buße. Seid eifrig. Und tut Buße, sagt er. Da müsste man jetzt über Buße reden. Buße ist für mich nur positiv gefüllt, muss ich euch sagen. Es für mich heißt für mich nicht, dass ich jemanden runterdrücke oder dass ich ein schlechtes Gewissen habe und dass ich einherwandle mit bedrückter Stimmung. Das ist überhaupt nicht Buße. Buße heißt, Gott, ich kann neu anfangen. Du machst mich sauber. So wie ich dusche, machst du mich auch im Geist wieder sauber. Das ist ein extra Thema, kann der Wolf machen. Dann, gut, also ich brauche auch höchstens noch eine halbe Stunde, ich bin gleich, nein, ich bin fast fertig, ja. Eine andere These von Hypergrace ist, du bist total gerecht und heilig und du kannst niemals heiliger werden, als du schon bist. Es ist auch wieder so, das ist die Wahrheit, du bist total gerecht und heilig. So sieht Gott uns als Heilige und Geliebte. Ja? Wir haben den, er sagt Epheserbrief, wir haben den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist unsere Identität. Aber heißt das, wir können nicht noch heiliger werden? Was heißt überhaupt Heiligkeit? Heiligkeit heißt, wir sind an die Seite gesetzt für Gott. Wir kriegen Anteil an seinem Wesen, und die Wahrheit ist, und das zeigt auch jedes Leben. Das zeigt dein Leben, das zeigt mein Leben. Es ist eine Frage, ob ich mich Gott weiter aussetze, ja oder nein. Und ich kann ihm ähnlicher werden oder auch nicht. Und das zeigt sich ganz normal in meiner Arbeit, in meiner Familie, in meiner Schule, wie ich mit Menschen umgehe. Mache ich darin Fortschritt oder nicht? Die Bibel sagt dann eben, Paulus sagt, ihr habt das getan, ihr habt den neuen Menschen angezogen. Was machen wir jetzt? Im nächsten Satz sagt er, deshalb, weil das so ist, weil ihr heilig seid, weil das eure Identität ist, weil ihr geliebt seid, weil das eure Identität ist, deshalb legt alle Lüge ab, redet die Wahrheit. Deshalb zürnt und sündigt nicht. Deshalb, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Deshalb, gebt dem Teufel keinen Raum. Deshalb, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich und gebt auch den Bedürftigen was. Deshalb, kein faules Wort komme aus eurem Mund. Deshalb, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Deshalb, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Deshalb, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Deshalb, weil das die Wahrheit ist, dass das eure Identität ist, deshalb tut das. So redet Gottes Wort an vielen Stellen. Sonst hätte Paulus nur schreien müssen, Gnade, ich brauche euch nichts weiter schreiben. Das tut er aber nicht. Er sagt Gnade und ich muss euch auch noch ein paar Worte sagen. Was ist die Wahrheit? Was ist noch? Was gehört zu der Wahrheit Gottes, die er uns offenbart? Und niemals wird diese Spannung, die in Gottes Wort drin ist, vom schon jetzt und noch nicht, eine wichtige Spannung in Gottes Wort. Schon jetzt und noch nicht. Wir sind schon gerettet. Wir sind schon Kinder Gottes. Amen. Jeder, der Jesus aufnimmt, ist Kind Gottes. Und was sagt Johannes? Aber es ist noch nicht offenbart, was wir sein werden. Jesus sagt, mit mir ist das Reich Gottes gekommen. Stimmt das? Halleluja, das Reich Gottes ist da. Und was sollen wir beten? Dein Reich komme. Und wenn Jesus wiederkommt, was kommt dann? Das Reich Gottes in Fülle. Also es ist schon da und es bricht auch immer wieder mal durch. Ja? Das sehen wir ja. Manchmal geschieht es und du denkst, wow, der Himmel ist auf die Erde gekommen. Ja? Aber es ist eben noch nicht komplett da. Es ist dann da in Fülle, wenn Jesus kommt. Und diese Spannung hebt das Wort Gottes nicht auf. Und genauso auch von unserer Identität. Wir sind schon gerecht, wir sind schon heilig. Lebt jetzt so und am Schluss wird offenbart, wer ihr seid. Okay, ich fasse es, also die Bibel sagt auch übrigens, wir sollen uns ausstrecken, Heiligkeit, ja? Im Hebräerbrief. So, gibt's. Ich fasse es mal zusammen. Ich sehe, wir können, das dürfen das nicht zulassen, dass unsere kostbare Gnade über die Ecke geschubst wird und im Namen dieser Gnade Dinge behauptet werden, die nicht stimmen, ja? Nicht die Gnade ausgespielt wird gegen andere Wahrheiten, die in Gottes Wort sind. Nicht, und ich sage es mal so, Hyper Grace leugnet Buße, aber die wahre Gnade führt zu Buße. Römer 2, Vers 4. Wisst ihr nicht, dass Gottes Gnade euch zur Umkehr führt? Hyper Grace behauptet, dass es Gehorsam oder sowas in der Art gar nicht gibt. Die Gefahr ist wirklich eine Gesetzlosigkeit irgendwann, weil ich dann anfange, Sünde zu rechtfertigen. Das ist ein ganz großes Problem in diesem Lager. Ja? Und die wahre Gnade, sagt Paulus, führt zum Gehorsam. Sollen wir jetzt sündigen, weil wir unter der Gnade sind? Da sagt Paulus, auf gar keinen Fall meine ich das. Und das erklärt er dann lang und breit. Ich sage mal so, Hypergrace empfängt man umsonst, die wahre Gnade empfängt man umsonst. Auch umsonst, aber nicht vergeblich. Das ist der Punkt. Wir empfangen sie nicht vergeblich. Und sagt Paulus, seht doch zu, dass ihr die Gnade, die ihr umsonst kriegt, nicht vergeblich kriegt. Dass es in eurem Leben was auswirkt. Ja? Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall festhalten. Das, was Gottes Wort uns zeigt über Gnade, das müssen wir verteidigen. Aber wir müssen auch die anderen Dinge sehen, wie Gottes Wort weiterredet. Und diese Spannung, die da drin ist, können wir nicht aufheben. Und der müssen wir uns stellen. Es mutet uns Gott zu. Ich habe euch jetzt einiges zum Nachdenken gegeben, vermute ich. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken, dass du uns zumutest, dass wir darin forschen und versuchen zu verstehen, wie du Sachen meinst. Vater, und unser Wunsch ist, dass wir deine Gnade sehen. Wir brauchen die jeden Tag, so wie Mose sagt, sättige mich mit deiner Gnade. Dann würde ich mich freuen, jeden Tag. Wir brauchen mehr von deiner Gnade, so wie wir gesungen haben. Und Vater, ich bete darum, dass wir merken, wenn Dinge über die Ecke gepusht werden, wenn Dinge schief werden und dass wir sagen, Moment mal, stimmt das noch? Was sagst du noch an dieser Stelle? Und lass uns dann sehen, dass du nicht hintenrum uns wieder einen reindrücken willst, sondern dass du deine ganze Wahrheit und Zuverlässigkeit Befreiung ist. Und ich bitte, dass die Gnade in unserem Leben zum Ziel kommt und wir in den Werken gehen, die du vorbereitet hast, Vater, um dir Freude zu bringen. Darum bete ich in Jesu Namen. Amen.